Die nächste Speakerin sollte euch allen bekannt sein, aus den Talks zu Psyche in den vorherigen GPNs und auch auf dieser GPN zu einem Metatalk über Talks. Böse Zungen nennen sie auch die ominöse Frau mit giftgrünen Haaren oder SEK Wawuschel. Einen herzlichen Applaus für Tanja Wawuschel, bitte. Darf ich nochmal? Danke. Der Talk ist zwar nicht mit genauer Personennennung drauf und versucht sich von diesen Themen ein bisschen zu abstrahieren. Jedoch die Triggerwarnung muss ausgesprochen werden. Häusliche Gewalt, Kindermisshandlung, Cybermobbing und jegliche Form von Diskriminierung, Traumata, Jura und Politik bezüglich vor allem insbesondere auf Wahlplakate. Tanja?
Hi, ich habe mir sagen lassen, es kann sein, dass sich einige von euch aufregen, aber ich bin Profi, ich komme damit klar. Okay, schauen wir mal. Traut euch, Zivilcourage zu zeigen, ist mein Talk. Und ich habe was Besonderes. Dieser Talk hat eine Widmung. Er ist gewidmet den drei Mädels, die gerade zugucken, und ihrer Mama. Ich habe euch furchtbar lieb. Und ihr habt mir gezeigt, warum es wichtig ist, dass wir uns einsetzen mit Zivilcourage. Und was für ein tolles Gefühl das gibt. Keine Angst, es sind nicht alle Folien rosa, aber rosa ist die Lieblingsfarbe der drei Mädels, und wenn es um die Mädels geht, sind die Folien rosa. Was ist denn eigentlich Zivilcourage? Ich meine, das ist ein Thema in Politik und sozialen Medien. Zeigt mehr Zivilcourage, schweigt nicht. Aber ja, toll, Zivilcourage ist ein Begriff, super. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Politiker oder irgendwie groß in Medien es erklärt wurde, was denn Zivilcourage ist oder wie wir uns richtig verhalten sollen. Und darum geht es mir. Ich möchte euch zeigen, was Zivilcourage ist und wie ihr handeln könnt, vor allem auch in Situationen häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung. Erstmal zum Begriff Zivilcourage. Der findet sich tatsächlich in jeder westlichen Gesellschaft. Im Englischen ist es Moral Courage, im Französischen kann ich es mir nicht merken. In Abgrenzung vom Mut des Soldaten im Krieg. Klar, wenn jemand in einer lebensbedrohlichen Situation ist, dann ist so viel Adrenalin in uns drin, dann hat auch dieser Soldat im Krieg eben den Mut, sich zu verteidigen, zur Wehr zu setzen. Zivilcourage findet aber im Alltag statt. Ich habe ein tolles Zitat von Otto von Bismarck gefunden. Mut auf dem Schlachtfelde ist bei uns Gemeingut, aber Sie werden nicht selten finden, dass es ganz achtbaren Leuten an Zivilcourage fehlt. Dieses Zitat ist von Otto von Bismarck von 1864. Überlegt mal, wie viel stärker es heute noch ist, wie wenig Menschen wirklich Zivilcourage zeigen und sich einsetzen. Und von Bismarck hat es schon vor 160 Jahren erkannt. Atmen. Zivilcourage ist das im Alltag und öffentlich. Sie ist geprägt von sozialethischen und demokratischen Wertüberzeugungen. Was für tolle Begriffe. Sozialethisch meint, wir alle haben ziemlich ähnliche Wortvorstellungen, was Gewalt gegen Kinder angeht, Diskriminierung und so, und sich dafür einzusetzen und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen. Das heißt, auch Zivilcourage fordert, dass wir Verantwortung für andere übernehmen. Und wie der Name schon sagt, Zivilcourage erfordert Mut. Ganz, ganz wichtig ist mir, nein, Zivilcourage ist keine Frage individueller Merkmale und Eigenschaften. Ihr alle, die ihr gerade hier sitzt, nee, alle, die ihr draußen zuguckt, nein, es ist, kommt nicht darauf an, welches Geschlecht ihr habt, welches Alter, ob ihr körperlich oder nicht sichtbar behindert seid. Ihr könnt euch immer einsetzen. Es gibt ganz viele Arten von Zivilcourage. Jeder kann Zivilcourage zeigen, und ich finde, wir sollten das tun. Wie gesagt, es gibt mehrere Arten von Zivilcourage. Die erste ist Eingreifen versus Nicht-Eingreifen. Das ist das, was wir häufig kennen, diese typische Situation, Gewalt an der Bushaltestelle. Diese Situationen kommen plötzlich und unerwartet. Das heißt, wir müssen schnell handeln, ohne groß nachzudenken. Eine Situation, an die man jetzt nicht so oft denkt, ist alte, gebrechliche Seniorinnen an der Supermarktschlange, die schon ganz lang ist. Die rufen vielleicht selbst, öffnet bitte mal eine neue Kasse. irgendwer drängt sich dann vor mit 3-4 Sachen. Für die alte, gebrechlichen Seniorin ist das ziemlich doof. Dann denkt wahrscheinlich die ganze Schlange so, ey, hallo, wie wär's denn, wenn einer von uns dann einfach sagt, Moment mal, die Seniorin war vor Ihnen dran. Sich einsetzen versus sich nicht einsetzen, das sind dann nicht die akuten Situationen. Also dann ist dieser Handlungsdruck nicht da, sondern es ist der Einsatz für allgemeine Werte, wie gesagt, Kinder schützen, Gesundheit schützen, die Rechte und Interessen in der Regel vieler anderer. Und das findet statt durch aktives Engagement. Vor allem in Vereinen oder auch in Institutionen wie einer Arche. Aber ganz ehrlich, alle SpeakerInnen hier zeigen ja auch Zivilcourage. Gerade wenn wir uns über Gesundheit, Psyche oder sowas Talks halten, weil es sind unbekannte, unbeachtete Themen, denen wir mehr Aufmerksamkeit schenken wollen. Und Zivilcourage können auch Opfer zeigen. Sich wehren versus sich nicht wehren. Und ich glaube, das kennen viele von uns. Gegen den Strom schwimmen, zu sein, wer ich wirklich bin, zu meinen eigenen Überzeugungen, meinen eigenen Lebensweisen stehen, dazu, wen ich liebe, welches Geschlecht ich habe, Nein sagen dazu, mich anpassen zu müssen und widerstehen. Gerade dieses fordert von Opfern diesen Mut, die Zivilcourage, obwohl Sanktionen kommen, trotz Mobbing, obwohl anders leichter wäre. Das heißt ganz oft, dass Gewalt keine Art von Zivilcourage ist. Ist das wirklich so? Ich habe euch gefragt. Ich würde sagen, offensiver Gewalt ist keine Art von Zivilcourage. Es gibt aber auch defensive Gewalt, Notwehr und Nothilfe. Jura, Notwehr, Nothilfe, Paragraph 32 StGB. Weiß jemand, der nicht in der zweiten Reihe sitzt, was Nothilfe ist? Ich habe keine Waffelkekse, ich melde jetzt. Ja, bitte? Genau. Danke. Nothilfe ist Notwehr zugunsten von jemand anderem. Notwehr, Nothilfe, ich sage jetzt nur noch Notwehr, ist, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwenden. Ja, Strafrechtsnormen sind furchtbar kompliziert. Man muss es mehrfach lesen, aber wir schauen es uns einfach einzeln an. Wir brauchen erstmal eine Notwehrlage. Dafür brauchen wir einen Angriff. Wenn es keinen Angriff gibt, kann ich schon mal nicht aus Notwehr handeln. Angriff ist jedes menschliche Verhalten, menschlich, Tiere nicht, das ein rechtlich geschütztes Gut oder Interesse bedroht oder verletzt. Also meistens wird es die Gesundheit sein, aber auch die Menschenwürde. Eigentum kann auch sein. Wichtig ist, diese Notwehrlage muss gegenwärtig sein. Das heißt, sie ist unmittelbar bevorstehend, passiert gerade oder sie dauert noch fort. Eine Dauergefahr ist keine Notwehrlage. Also wenn ich jetzt zu Hause einen Täter in häuslicher Gewalt habe, der einfach latent immer diese Gefahr hat, dann habe ich aber keine Notwehrlage, leider. Präventive Handlung, selbst wenn ich weiß, heute Abend um 20 Uhr möchte jemand mit sonst irgendwas auf mich losgehen, ist es ja nur präventiv, weil es diese Person gerade nicht macht. Ja, von dieser strafrechtlichen Forderung kann man jetzt halten, was man möchte, aber es ist dann eben keine Notwehr. Der Angriff muss auch rechtswidrig sein. Das heißt, im Widerspruch zur Rechtsordnung stehend. Jetzt wird es noch komplizierter. Die Notwehrhandlung, da gibt es nämlich auch verschiedene Anforderungen dran, dass es wirklich eine Notwehrhandlung ist. Die Notwehrhandlung muss gegen den Angreifenden gerichtet sein. Es nutzt nichts, wenn er auf die dritte Person losgeht, um dem Angreifenden zu schaden. Es muss auf den Angreifenden sein. Eine Notwehrhandlung muss auch, damit es wirklich eine straffreie Notwehr ist, erforderlich sein. Die Maßnahme muss erstmal geeignet sein. Das heißt, sie muss grundsätzlich geeignet sein, den Angriff sofort zu beenden, abzuschwächen oder wenigstens zu erschweren. Ja, das ist total kompliziert. Ich konnte es nicht besser runterbrechen. Und vor allem, dieses grundsätzlich sagt euch schon, es gibt keine klare Regelung, sondern es kommt immer auf die individuelle Situation an. Eine Notwehrhandlung muss das relativ mildeste Mittel sein. ist auch total kompliziert, den geringsten Schaden verursachend unter objektiv betrachtet mehreren gleich wirksamen Mitteln. Das heißt, wenn ich jetzt eine Handtasche habe mit einem Backstein drin oder eine leere Handtasche, dann muss ich zuerst mal mit der leeren Handtasche schlagen. Aber ich muss es nicht ausprobieren. Wenn ich das Gefühl habe, das reicht nicht, dann ist das auch, ich muss das auch nicht abwägen. In der Situation kann ich das ja meistens nicht mehr. Ganz, ganz grob. Ausweichen und Hilfe suchen kommt vor Schutzwehr, also vor Abwehrhandlungen. Und erst wenn das nicht funktioniert, vor Trutzwehr, vor dem Angriff. Aber es ist ganz grob, es kommt dann wirklich auf die einzelne Situation an. Hoffen wir einfach, dass wir es alle nicht brauchen. Es gibt noch Gebotenheit und Verteidigungswille, das braucht man aber nur noch, wenn man Jura studiert. Ich brauche nicht lachen, das ist echt ätzend. Wir müssen uns das alles auswendig merken. So, Zivilcourage findet nicht in einem einzigen Schritt statt, sondern in mehreren Schritten. Zivilcourage heißt, Situationen zu erkennen, die Situation dann konkret zu beobachten und Details wahrzunehmen, Polizei zu rufen und Behörden einzuschalten, dafür zu sorgen, dass mit vereinten Kräften gehandelt wird, um das Opfer kümmern und eine Zeugenaussage zu machen. Das sind natürlich keine Stufen, sondern es findet quasi alles parallel statt. Deshalb schauen wir uns das jetzt einzeln mal an. Erstmal Situationen erkennen. Ich habe euch typische Situationen mal aufgeschrieben in Oberbegriffen. Häusliche Gewalt, Cybermobbing, Kindesmisshandlung, sexuelle Belästigung, Diskriminierung, Nachbarschaftshilfe, Vandalismus und Extremismus. Ganz tolle Oberbegriffe, die aber auch wieder nicht so wirklich definiert werden. Deshalb schauen wir die uns jetzt nochmal einzeln an. Extremismus, hatte ich überlegt, was dazu zu sagen, dann kam Sylt. Deswegen dachte ich mir, nee, ganz ehrlich, wir geben Extremismus in diesem Talk keine Chance und keinen Raum. Und ich gehe davon aus, dass ihr das alle auch nächsten Sonntag nicht tun werdet. Diskriminierung brauche ich euch auch nicht erklären, weil, wie gesagt, die meisten von uns haben das schon erlebt. Was ich vorhin gelesen habe und mich total gefreut hat, Gender Programmiernacht, das ist eigentlich die bessere Bezeichnung für die GPN, weil so ungefähr ein Sechstel der Teilnehmenden tatsächlich genderdivers ist. Das finde ich echt cool, dass es wirklich die GPN dazu einlädt, trau dich du selbst zu sein. Was der Mann und ich heute Morgen noch gesehen haben, war die aktuelle Folge Doctor Who, Dot and Bubble. Ich empfehle euch dringend, sie zu gucken, vor allem, weil sie es sehr nachdenklich macht zum Thema Rassismus und auch Umgang mit sozialen Medien. No spoilers, mehr sag ich nicht. Dann sexuelle Belästigung. Ich habe gesagt, ich möchte Trigger vermeiden. Ich möchte nur eins ganz deutlich sagen. Sexuelle Belästigung kann alle Geschlechter treffen. Männlich, weiblich, divers und Geschlechter, die nicht vom Gesetzgeber definiert sind. Macht euch das bitte mal bewusst. Zum Thema Cybermobbing. Ich habe dazu zwei Talks gehalten. Entweder ihr habt sie schon gesehen oder ihr schaut sie euch auf Media an. Ich glaube, ich habe dazu eigentlich alles gesagt. So, jetzt kommen wir zum angekündigten ersten Ärgernis für euch, manche vielleicht. Vandalismus ist auch eine Situation, wo wir Zivilcourage zeigen sollten. Vandalismus ist die Beschädigung öffentlicher Einrichtungen wie Parkbänke oder auch von Privateigentum, wie den Tretroller, die uns wahrscheinlich alle nerven. Es sind keine Tretroller, logischerweise, es sind Elektroroller. Vandalismus ist strafbar mindestens mal als Sachbeschädigung und zivilrechtlich mit Schadenersatzklagen verfolgbar. Vandalismus zu stoppen heißt, keinen zu begehen, auch nicht an Wahlplakaten. Egal welche Partei, lasst es bitte, Wahlplakate zu beschädigen, abzuhängen, zerstören, irgendwas. Ich erkläre euch auch, warum mir das so wichtig ist zu sagen. Parteien, auch gerade extremistische Parteien, zeigen das an. Wenn die TäterInnen ermittelt werden können, machen die Staatsanwaltschaften was. Warum machen sie was? Weil sie keinen Bock haben zu lesen, Staatsanwaltschaft XY macht nichts gegen Angriffe auf extremistische Parteien. Und gewisse Zeitungen mit 4 Buchstaben würden das auch schreiben. Deswegen, die Parteien, gerade die extremistischen, klagen auch zivilrechtlich. Zwar ist so ein Wahlplakat vielleicht 3-4 Euro wert, aber die klagen dann auch auf das Abhängen, auf das Ermitteln und so weiter. Die Anwältinnen von denen verdienen daran. Natürlich haben die dann Anwältinnen aus ihrer eigenen Partei. Das heißt, wenn ihr Wahlplakate beschädigt, abhängt, zerstört irgendwas, finanziert ihr Extremismus. Es gibt andere, bessere Möglichkeiten, Zivilcourage gegen Extremisten zu zeigen, ohne diese Parteien zu unterstützen. Die wichtigste, geht nächsten Sonntag wählen und macht das Kreuz, wo ihr wollt, aber nicht bei den Extremisten. Ihr könnt auf Demos gehen, mit dem Keksfuchs von Fuchskind zum Beispiel. Und im privaten Bereich argumentativ gegenreden. Im privaten Bereich, wenn es für euch sicher ist. Ganz wichtig, auch Selbsttoleranz zu leben. Und Distanz von Fake News. Wir hatten auf Mastodon am 1. April eine Aktion, die ich total toll fand. Nämlich, wir machen keine April-Scherze mehr. Wir sind gegen Fake News und April-Scherze waren die erste Form von Fake News. Wir lassen das. Dann, wenn ihr extremistische Inhalte seht, mitbekommt, egal wo Internet, im Real Life, meldet die. Die sind strafbar. Und wie gesagt, engagiert euch. Dann Nachbarschaftshilfe. Nachbarschaftshilfe heißt Achtsamkeit und Wachsamkeit. Achtsamkeit bedeutet auf Nachbarn, deren Abwesenheit und auffälligen Besuch, gerade bei älteren Personen. Wachsamkeit gegenüber seltsamem Verhalten, wenn zum Beispiel ein Auto mit total fremden Kennzeichen mehrfach, mehrere Tage lang auch vielleicht durch die Ortschaft fährt, langsam, irgendwie sieht komisch aus, dann lieber mal wachsam sein, beobachten und was tun. Achtsamkeit und Wachsamkeit sind nämlich nicht schnüffeln oder spionieren, sondern die schützen uns alle vor Kriminalität. Was mir auch wichtig ist, wenn ihr in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ihr macht nicht bei jedem Klingeln die Tür auf, bitte. Wenn ihr nicht wisst, wer da dran ist, es kann nämlich verdammt nerven, wenn es dann irgendwelche Mitarbeitende, angebliche Mitarbeitende von Telekommunikationsunternehmen sind, wo ihr schon merkt, okay, da stimmt irgendwas nicht. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon hatten. Es nervt. Lasst die Tür zu, wenn ihr nicht wer da ist. Nicht wisst, wer da ist. Nachbarschaftshilfe ist natürlich auch auf Nachbarn achten, kranke ältere NachbarInnen unterstützen und Smalltalk einfach mal im Aufzug guten Tag sagen. Ihr wisst nicht, ob die andere Person das gerade braucht. So, jetzt kommen wir zur häuslichen Gewalt, aber erst muss ich mal kurz rausfinden, wo ich mein Getränk hin habe. Da. So. Gewalt in der Öffentlichkeit ist in der Regel unübersehbar, wie gesagt, Gewalt an der Bushaltestelle oder so. Das größere Problem ist häusliche Gewalt. Die kommt in allen Lebensbereichen und allen Gesellschaftsschichten vor. Das Schlimme ist, dass intelligente TäterInnen meistens nur besser darin sind, das versteckter zu machen. Häusliche Gewalt ist körperliche und psychische Gewalt. Ich habe gesagt, ich vermeide Trigger, deswegen gehe ich da jetzt nicht detaillierter drauf ein. Ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen, warum häusliche Gewalt so oft unsichtbar ist. Opfer schweigen aus Angst vor dem gewalttätigen Partner, Partnerin und deren dessen Gewalt und Drohungen. Und zwar, wenn die Kinder haben, auch aus Angst um sich selbst und die Kinder. Diese PartnerInnen neigen dann dazu zu sagen, dann gehe ich mit den Kindern sonst wohin und du wirst sie nie wiedersehen. Und wenn du als Opfer weißt, dass Gewalt gegen die Kinder verübt wird, dann hast du Angst und schweigst deswegen und erduldest es lieber. Dann ist es schwer, als außenstehende Person sicher zu sein, ob das jetzt ein Streit ist oder mehr als ein Streit. Ganz ehrlich, Herr Bruck und ich streiten uns auch sehr laut und manchmal, und ich möchte nicht die Person sein, die entscheiden muss, ob das ein Streit ist, wo ich mich nicht einmische oder mehr. Und ich glaube, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn ihr in Beziehung seid. Es ist schwierig, deshalb ist es aber häusliche Gewalt unsichtbar. Und eine Denkweise, mit der wir unbedingt aufhören müssten. Na, es kann doch nicht so schlimm sein, sonst wird das Opfer nicht, nachdem es ja verletzt wurde, vielleicht im Krankenhaus war, bei TäterInnen bleiben. Weil die schweigen ja immer noch dann aus Angst von den TäterInnen. Deshalb ist Gewalt im sozialen Nahraum keine Privatsache. Kindesmisshandlung. Kinder haben ein Grundrecht auf gewaltfreie Erziehung. Ihr habt ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, Mädels. Und ihr habt das Recht zu sagen, wir wollen diese Person nie mehr sehen. Ihr dürft Nein sagen. Was ist denn Gewalt in der Erziehung? Das sind körperliche Bestrafungen, ein Kind am Ohr ziehen, weil es irgendwas nicht möchte. Freiheitsentziehung, in die Dusche sperren, weil das Kind Angst vor Spinnen hat. seelische Verletzungen wie Ängste vorsätzlich zu schüren, die dauerhafte Kontrolle der Kinder via Spyware, Stalkerware und Überwachungskameras in allen Zimmern, Beleidigungen, du bist nicht dick, dumm und dämlich und wir wissen, dass du schon bis 100 zählen konntest. Kinder, nein, von Kindern nicht akzeptieren, ist auch Gewalt in der Erziehung. Also Kinder gegen ihren Willen in den Arm nehmen, hochheben, irgendwas. Und Vernachlässigung, wie ich schicke die Kinder jetzt mal bei 30 Grad auf den Spielplatz, warum sollen die was zu trinken mitnehmen? Gewalt in der Erziehung ist nie, nie, niemals akzeptabel. Sie ist aber leider auch unsichtbar. Und wenn wir nichts tun, ist sie so lange unsichtbar, bis der Fall in der Presse steht. Gewalt gegen Kinder ist immer ein Grund einzuschreiten. So, Mädels, ich habe eine Bitte an euch für die Mädels. Können wir die Mädels bitte mal hören lassen, dass Gewalt gegen Kinder, gegen sie nicht okay ist, nie war und es nie sein wird? Und übrigens, mehr sage ich dazu nicht, aber das hier war keine beispielhafte Aufzählung, sondern die Mädels, für die ihr das gerade gemacht habt, das ist auch keine abgeschlossene Aufzählung. Puh, okay. Moment, Mädels, ihr habt das gerade gehört, hoffe ich. Warum zu viele Menschen immer noch wegschauen, statt Zivilcourage zu zeigen? Ich habe es geschafft, nur ein einziges Katzenfoto in meinem Talk zu haben. Ich habe mal so einen Selbsttest zur Zivilcourage mir angeguckt für den Talk und dachte mir so, tolle Situationen habt ihr da. Die sind auch schon für neurotypische Menschen schwierig. In der S-Bahn beobachtest du, wie sich ein Mann zu einer jungen Frau beugt und ihre Haare anfasst. Du findest, dass die junge Frau ängstlich guckt. Was sagt dein Bauchgefühl? Ich bin einmal für mich so durchgegangen, wenn ich jetzt neurodivers wäre, was ich ja bin, und vor allem autistisch, wie viele Beschreibungen hier raus würde ich mir denken, so, ich soll Fremde beobachten? Ich soll das wahrnehmen? Ich soll beurteilen, welches Gefühl die Person hat und dann soll ich noch ein Bauchgefühl haben. Also ich wollte mal sagen, für Neurodiverse ist es vermutlich noch sehr viel schwieriger, Zivilcourage zu zeigen. Dieser Selbsttest hatte Antwortmöglichkeiten. Wenn ich was sage und mich täusche, wird das echt eine peinliche Situation. Oh, da hinten kann ich es besser lesen. Wenn etwas nicht in Ordnung wäre, würden bestimmt die anderen Fahrgäste was sagen. Ich mache nichts. Ich laufe an den beiden vorbei, um mir ein genaueres Bild von der Situation zu verschaffen. Um Präsenz zu signalisieren, setze ich mich zu den beiden ins Viererabteil. Und ich gehe zu dem Mann und sage mit lauter Stimme, dass er die Frau in Ruhe lassen soll. Dann dachte ich mir jetzt auch so bei den Antwortmöglichkeiten, wenn ich an meine psychische Situation denke. Manchmal habe ich Panik, wirke dann vielleicht für andere ängstlich, mein Mann versucht nur, mich irgendwie zu beruhigen, da würde ich mich erst recht aufregen, wenn sich jemand zu uns setzt oder dann den Mann anmeckert. Also kann das irgendwie nicht die richtige Lösung sein? Das hat mich erstaunt, dass das so viele genommen haben. Falsch ist es definitiv auch, nichts zu tun. Sondern das Beste ist immer, macht euch ein genaueres Bild von der Situation. Es gibt so eine grobe Faustformel. Lieber einmal zu viel hinschauen und Zivilcourage zeigen, als später in den Nachrichten zu lesen und zu hören, dass niemand was getan hat. Ich für mich habe so das Gefühl, es wäre für mich das Allerschlimmste. Ja, vielleicht hätte ich was tun können, ich bin mir nicht sicher. Und dann höre ich später, okay, die Situation war jetzt kritisch. Ich habe Freundinnen mit Kindern gefragt, wie ist es denn? Wie würdet ihr denn reagieren, wenn sich bei euch jemand einmischt? Und die überwiegende Meinung war wirklich, wenn ich mir nichts vorzuwerfen habe, dann werde ich doch niemandem vorwerfen, sich Sorgen gemacht zu haben, nachgefragt zu haben, das genauer beobachtet zu haben und dann möglicherweise falsch eingeschätzt zu haben. Im Gegenteil, würde ich mich freuen, haben meine Freundinnen mit Kindern gesagt, dass es achtsame und wachsame Menschen gibt, die was tun. Weil wenn es mal nötig wäre, gibt es zumindest ein besseres Gefühl. Gehen wir mal davon aus, dass wir es irgendwie geschafft haben, eine Situation zu erkennen und zu wissen, wir müssen jetzt eingreifen. Wie tun wir das? Wir beobachten und nehmen Details wahr. Ganz, ganz wichtig, keine Selbstgefährdung. Wie schon gesagt, ihr handelt bitte nicht juristisch relevant und ihr riskiert auch nicht die eigene körperliche Unversehrtheit. Ich vermute, ihr kennt alle die Sendung Aktenzeichen XY. Die haben den XY-Preis. Ich reg mich da regelmäßig drüber auf. Also der XY-Preis ist eigentlich eine super gute Idee, um auf Zivilcourage aufmerksam zu machen. Wenn es aber an Täter, an Helfende geht, die TäterInnen hinterhergelaufen sind mit dem Smartphone alleine auf einer Straße, die gefilmt haben. Es war niemand drumherum. Nicht die Polizei gerufen, sondern dann sind es Leute. Ja klar, sie haben was Wichtiges gemacht, aber sie haben sich selbst in Gefahr gebracht. Irgendwie, das kommt viel zu kurz, dieses bring dich niemals selbst in Gefahr. Weil mindestens mal hilft man Opfern damit nicht. Ganz ehrlich, dieses juristisch relevante Handeln, man könnte ja schon so bei manchen TäterInnen auf den Gedanken kommen, alle in den Sack und Truff hauen, aber es bringt Opfern nichts. Was ist denn beobachten und wahrnehmen? Tätermerkmale merken, beziehungsweise was die Opfer erzählen. Also, wir merken uns, in welcher Situation habe ich von den Taten erfahren, die beobachtet. Wenn es eine akute Situation ist, merkt ihr euch bitte auch optische Merkmale von TäterInnen. Die Größe, die Haarfarbe, Kleidung, irgendwelche Besonderheiten, Tattoos, Brille oder so. Weil wenn es eine akute Situation ist, ihr ruft die Polizei, dann ist es für die hilfreich, um TäterInnen vielleicht noch zu kriegen. Und hilfreich ist auch alles zur etwaigen Flucht. Ist die Person auf dem Fahrrad geflüchtet? Mit dem Bus? Welche Buslinie? Welches Kennzeichen hat das Fluchtauto? Welche Richtung? So, und dann natürlich wichtig, parallel zu beobachten und wahrnehmen, Polizei rufen und Behörden einschalten. Vorher aber könnt ihr versuchen, die Situation off-topic zu unterbrechen. Zum Beispiel, indem ihr nach dem Weg fragt oder euch einfach mal offensiv neben das Opfer setzt, stellt. Gerade an der Bushaltestelle, wenn ihr merkt, es geht um Rassismus, da dann daneben setzen. Und wichtig auch, ihr duzt TäterInnen bitte nicht. Ihr müsst Distanz schaffen, sonst denken sich andere wieder, ich muss hier nichts tun, weil es ist eine private Streitigkeit. Nee, so. Aber wenn wir jetzt die Polizei anrufen, kennt ihr hoffentlich alle die richtige Nummer? Niemand? Danke. Die 3 fehlte doch hier. Da will man das mal hier ein bisschen auflockern. 110 ist die Polizei, genau. Feuerwehr und Rettungsdienst sind die 112. Wenn ihr euch in der Situation nicht sicher seid, könnt ihr auch die Telefonseelsorge anrufen und euch dort beraten lassen. Die 0800 111 0111 oder 0222. Also gerade bei häuslicher Gewalt, Kindesmisshandlung, wenn ihr euch da unsicher seid, schildert den Leuten von der Telefonseelsorge. Und dann gibt es noch den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116, 117. So, was passiert denn jetzt, wenn ihr die Polizei anruft? Die wollen meistens wissen, wer meldet. Ihr müsst also die eigenen Personalien angeben. Ihr könnt es in der Regel auch anonym machen. Aber ich habe festgestellt, dass die Polizei eh schon verwirrt reagiert. Also es kommt vor allem ziemlich seltsam, wenn du da aus dem Urlaub anrufst. Ich habe da einen Fall in einem Ort in Deutschland. Hä? Sie rufen uns gerade aus dem Ausland an. Ja, sorry, wenn ich es halt gerade im Ausland erfahren habe, weil es eine akute Situation ist, würdet ihr bitte trotzdem dahin fahren? Danke. Wo passiert es? Eine genaue Ortsbeschreibung. Es nutzt der Polizei nichts, wenn ihr jetzt sagt, hier bei der GPN steht eine Frau mit giftgrünen Haaren auf der Bühne und hält einen Talk über Zivilcourage. Wo ist diese GPN? Wo steht diese Frau? Ihr solltet auch schildern, was passiert. Möglichst kurz fassen, aber so präzise wie möglich. Die Situationsbeschreibung, Anzahl der Beteiligten ist wichtig. Wenn es Verletzte gibt, auch die Anzahl der Verletzten. Es kann sein, dass die Polizei dann auch fragt, welche Verletzungen die haben oder dass sie euch weiterstellen. Das überlasst ihr der Polizei. Und ihr seid nicht diejenigen, die auflegen, sondern ihr wartet auf Rückfragen. Es kann sein, dass die Polizei Rückfragen hat, eben wer ist verletzt oder genauere Ortsbeschreibung. Kann auch sein, dass sie euch Verhaltenstipps und Hilfestellungen geben wollen. Die Polizei ist diejenige, die das Telefonat dann beendet. Ihr wartet so lange. Häusliche Gewalt und Kindesmisshandlung sind ein Sonderfall. Ihr könntet auch da gegebenenfalls anonym das Jugendamt informieren. Eigentlich haben die Adressen im Internet oft auch schon direkt der korrekte SachbearbeiterIn. Ihr könnt aber auch direkt das Familiengericht einschalten. Nach § 24 1 FamFG, Anregung des Verfahrens heißt das. Dann seid ihr die Person, die ein Verfahren anstößt, müsst aber sonst nichts weiteres machen. Das Familiengericht leitet es ans Jugendamt weiter. Es kommt aber viel besser, wenn das Familiengericht es weiterleitet, als wenn das Jugendamt von irgendwem Drittes das erfährt. Wenn ihr das Jugendamt informiert, macht ihr das schriftlich mit nachweislicher Zustellung. Es ist mir völlig egal, ob per Mail, per Einschreiben oder per Fax. Es muss aber nachweislich sein. Und ein paar Tage später ruft ihr dort an, ob das Schreiben erhalten wurde. Ja, ich weiß, das klingt total toll mit für die meisten neurodiversen Personen. Deswegen, ja, wäre halt gut. Vielleicht findet ihr auch jemanden, der nicht ganz so neurodivers oder neurotypisch ist, der anrufen kann. Aber warum solltet ihr anrufen? Weil so ein Schreiben ganz schnell mal unterm Schreibtisch verschwindet. Aber macht es deutlich, dass es wichtig ist, weil ihr wollt ja Untätigkeit vermeiden. Jetzt, meine Faustformel ist super, kann aber gerade, wenn es um Kinder geht, dazu führen, dass ihr zu schnell handelt. Ja, lieber auch einmal zu viel hinschauen, stimmt schon, aber das Jugendamt und das Familiengericht bitte nicht wegen einem einmalig beobachteten Vorfall anrufen. Eltern können auch mal überfordert sein. Ein Freund von mir mit 3 Kindern im Alter von 4, 5 hat mir die Situation geschildert. 3 Kinder, die gleichzeitig ins Auto müssen, extrem trotzig sind. Da kann es schon mal wirken, als ob da ein Entführer da sei und der dieses Kind ins Auto schleift. Dann wäre es vielleicht nicht ganz so toll, wenn da direkt das Jugendamt, Familiengericht oder Polizei informiert werden. Aber, ich habe auch mit dem Staatsanwalt gesprochen, wenn ihr euch da nicht sicher seid, könnte wirklich eine Entführung sein. Ruft die Polizei an, merkt euch das Kennzeichen, die Autofarbe und ruft die Polizei an. Ihr wartet nicht. Warum nicht? Weil es zu spät sein könnte. Die Polizei kann sofort eine Halteabfrage machen, fährt zu den Eltern, sind sie das oder wurde das Kind gerade entführt. Der Zeitgewinn, wenn ihr aktiv seid, ist besser. Und auch der Freund sagte mir, okay, wenn die Person nicht gerade zu mir sagt, ja, wo ist denn die Mama, ist alles super. Dann gemeinsam handeln ist wichtig. Psychologie ist manchmal total paradox. Und es gibt den Bystander-Effekt. Je mehr Menschen eine Tat beobachten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jemand einschreitet. Es kann aus Unsicherheit sein. Ich weiß nicht, wie ich reagieren soll oder ob ich die Situation richtig einschätze. Aber auch aus Bequemlichkeit. Ach, irgendwer anders kümmert sich schon. Naja, ich bin gerade in Zeitdruck. Oder halt Überforderung. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hilflosigkeit, so, ja, keine Ahnung. Ja, aber wenn ihr euch darauf verlasst, dass andere die Situation besser einschätzen und handeln, wir haben den Bystander-Effekt, dann handelt wieder niemand. Deswegen sei du, der du jetzt hier diesen Talk siehst, der die erste Abständerin, wenn was ist. Ohne die Zivilcourage des Einzelnen sind die Rechtstitel des Gesetzes nichts anderes als eine Ansammlung wirkungsloser Werte. Das heißt, ihr habt ganz tolle Gesetze gegen häusliche Gewalt, gegen Kindesmisshandlung. Das nutzt aber nichts, wenn niemand darauf aufmerksam macht. Und dann sprecht ihr andere, die da drumherum stehen, die dabei sind, gezielt an. Heißt, gezielt ansprechen, auf die Situation aufmerksam machen. Zum Beispiel einfach sagen, das heißt, finden Sie auch, dass die Person gerade irgendwie komisch angefasst wird? Und andere auch zum Mithandeln auffordern. Ihr müsst ja nicht alleine handeln. Super ist es natürlich, wenn es Personen gibt, die in der Situation schon Verantwortung tragen. ZugführerInnen, VerkäuferInnen, hier jetzt wäre das mein Herald. Und mit gezielt ansprechen meine ich, ihr sagt nicht, kann mir jemand helfen, sondern Sie mit den grünen Haaren, rufen Sie die Polizei. Ich lasse euch mal gucken, wo die Person mit den grünen Haaren ist und ich meine nicht mich. Und Sie mit dem weißen Hut, helfen Sie mir bitte, das Opfer zu versorgen. Habt ihr beide gefunden? Dann, warum ist dieses vereinte Miteinander wichtig? In der Gruppe seid ihr eher vor Angriffen der TäterInnen geschützt. Auf eine Einzelperson ist es als TäterIn leichter, loszugehen, als auf eine Gruppe. Und ich habe euch ja gerade gesagt, die Arbeitsteilung, es gibt so viele Schritte, die quasi gleichzeitig gemacht werden müssen. Situationen erkennen sollten alle, aber dann Details wirklich verwertbar wahrnehmen, Polizei rufen, um Opfer kümmern. Das kann nicht eine Person alleine leisten, deshalb vereint es miteinander. Wichtig ist auch, wer Zivilcourage zeigt, ist tatsächlich abgesichert. Die gesetzliche Unfallversicherung springt dann ein. Die, wenn es doch irgendwie nötig wäre, weil ihr Verletzungen habt, dass ihr behandelt werdet, es ins Krankenhaus kommt, die gesetzliche Unfallversicherung hilft. Wenn ihr in der Notwehrhilfshandlung mit dem Smartphone werfen müsst, keine Sorge, das wird auch ersetzt. Es kann ja sein, dass das Smartphone besser wirken würde als die leere Handtasche. Ganz ehrlich, ein realistisch zu erwartender Nachteil aus eigener Erfahrung. Ja, die ominöse Frau mit den giftgrünen Haaren, diese ominöse Frau war Wuschel. Ja und? Dann bin ich das jetzt halt, dafür habe ich den Mädels geholfen. Und dann wird auch ganz gerne von TäterInnen und deren Anwältinnen gedroht. Ja, das ist ja falsche Verdächtigung. Nee, ist es nicht. Ich habe mir begründete Sorgen gemacht. Ich wusste möglicherweise nichts anderes. Oder ich hatte recht, das ist nicht strafbar. Aber, wie ich schon sagte, nichts tun ist zumindest moralisch vorwerfbar und sich selbst unverzeihlich. Nicht unbedingt, weil da musst du auch wieder Strafbarkeit sein. Aber ja, das wäre ganz gut, wenn es unterlassene Hilfeleistung sofort wäre. Aber ganz ehrlich, wenn ich nichts getan hätte, würde ich mir das ewig vorwerfen. Weil, was kann ich sagen, dieses Gefühl einfach, als mir die Mädels, als ich den Mädels sagen durfte, der kommt nie wieder zu euch nach Hause, wie die reagiert haben. Mein Mann saß zwei Zimmer weg und er hat es am Telefon auch gehört, weil es ein Videocall war. Dieses Schreien, das hat sich so tief, das werde ich nie wieder vergessen. Das gibt so ein geiles Gefühl, geholfen zu haben. Und das andere würde ich mir nie verzeihen. So. Man hat mir vorgeworfen, ich würde Snickers-Werbung machen. Nein, es ging mir darum, dass da Giftzwerg steht, weil das so gut zu mir passt in dem Moment. Die ominöse Frau mit den giftgrünen Haaren. Hallo, Giftzwerg. Um Opfer kümmern. In akuten Situationen. Vielleicht ist es noch möglich, das Opfer aus der Situation zu holen. Erste Hilfe leisten. Ich hoffe, ihr habt alle einen aktuellen Erste-Hilfe-Kurs. Rettungsdienst rufen. Wieder so präzise wie möglich, aber so kurz wie möglich. Kann auch sein, dass die Polizei das schon mit übernimmt. Wisst ihr die Nummer vom Rettungsdienst noch? Ja, nicken, sagen. Danke. Ich brauche echt Waffelkekse nächstes Mal. Bei Kindesmisshandlungen und häuslicher Gewalt fragt das Opfer bitte nicht, brauchst du Hilfe? Sondern macht direkte, konkrete Hilfsangebote oder zeigt dem Opfer, wo es sich hinwenden kann. Warum? Wie viele von uns würden denn auf die Frage, brauchst du Hilfe, mit Ja antworten? In unserer Gesellschaft möchte man sich nicht schwach und hilflos zeigen. Und vor allem Opfer schweigen, wie gesagt, aus Angst vor TäterInnen. Und Kindern wird jahrzehntelang oder eher jahrelang beigebracht, durch diese Tyrannei zu schweigen. Ihr achtet auf Geheimhaltung, um Opfer zu schützen. Ihr werft denen nicht einen Flyer vom nächsten Frauenhaus in den Briefkasten. Ihr zeigt es dem Opfer bei Gelegenheit. Was nicht Zivilcourage ist, sondern Opfern schadet, das könnte möglicherweise sein, dass ich das alles auch wegen der Mädels drin habe. Ich sage aber nicht, dass es so ist, weil wir ja laufende Strafverfahren haben. Ihr lasst bitte sein, was Opfern schaden kann. Kein blinder Aktionismus, gerade bei häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung, ist es nämlich mehr schädlich als nützlich. Stellt euch mal die Situation vor, ihr ruft die Polizei an, die fahren tatsächlich dahin. Sie können in dem Moment aber nichts nachweisen. Ja, wenn die Polizei wieder weg ist, könnte es sein, dass wir einen Tag später in den Nachrichten lesen, dass der Täter dann komplett ausgerastet ist. Das ist kein blinder Aktionismus. Besser ist es, erst mit JuristInnen, Familienberatung, Psychologen oder so zu sprechen. Die werden auch wissen, welche Hilfsmaßnahmen nötig sind. Tatsächlich kann es auch dazu kommen, dass ihr dann von StaatsanwältInnen hört, nee, das muss das Opfer selber machen. Und Staatsanwalt dann zu euch sagt am nächsten Tag, Tanja, du hast alles richtig gemacht, sorry, da hatte ich irgendwie einen Aussetzer. Also ihr müsst euch bewusst drüber sein, ihr müsst es durchdenken, was ihr tut. Täter-Opfer-Umkehr und sekundäre Viktimisierung. Da wurde ich auch eben gerade schon vom Talk danach gefragt, wie nennt man das denn, wenn ich zum Konzert gehen will, ich bin mir nicht sicher, ob das geeignet ist für meine Behinderung, ob ich dahin kann, Und eine Freundin, die die Karten gekauft hat, sagt, ja, mach das doch. Ruf doch dort an. Und ich kann das aber nicht, weil ich neurodivers bin und nicht telefonieren kann. Das ist auch eine Form von sekundärer Viktimisierung. Ich tendiere dazu, zu schnell dann die Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber wenn schon eine behinderte Person sagt, hilf mir bitte, dann helft ihr dieser Person bitte auch. Was Täter-Opfer-Umkehr und sekundäre Viktimisierung auch ist, Mitschuldvorwürfe an Opfer. Ja, du hast bestimmt einen Anlass dazu gegeben, dass der die Täterin so ausgerastet ist. Was frauenhäuslicher Gewalt also weibliche Opfer häuslicher Gewalt sehr oft hören, irgendwie Männer nach meinen Recherchen nicht, keine Ahnung warum. Warum bist du denn mit dem Täter zusammengeblieben? Ich glaube, die Person wird schon Gründe haben, die wir nicht verstehen müssen, die uns erschrecken, aber ganz oft ist es die Angst um die Kinder. Die Taten werden auch nicht bagatellisiert. Wenn das Opfer sagt, der hat mich in die Dusche gesperrt, weil ich Angst vor einer Spinne hatte, dann ist das Freiheitsberaubung, dann ist es Nötigung, dann ist es vermutlich auch Körperverletzung. Ganz krass ist, und da solltet ihr auch drauf achten, narzisstische Täterinnen häuslicher Gewalt forcieren diese Täter-Opfer-Umkehr, indem sie sich als leidend und die Kinder so vermissend darstellen. Vor allem ist es schwierig, weil die ganz oft AnwältInnen bekommen, die können die ja erstmal anlügen, wie sie wollen. Und das Jugendamt lässt sich auch ganz schnell davon einwickeln. Deswegen, wenn ihr als Dritte das mitbekommt, lasst es bitte. Die Realität, die euch das Opfer schildert, ist zumindest die Realität, die das Opfer hat. Nehmt die bitte ernst. Was ich so richtig krass finde, ist False Memory Syndrome Vorwürfe. Das heißt, Opfern wird vorgeworfen, sich an Ereignisse zu erinnern, die so nie stattgefunden haben, sondern die sie selbst erst in ihrem Kopf konstruiert haben, sich so krass ausmalen, dass die Opfer deswegen Panik haben und überzeugt davon sind, dass es so war. Aber nein, das hast du dir alles eingebildet. Und so kommt es dann dazu, dass du nämlich keinen Kontakt mehr zu TäterInnen möchtest und den Bruch forcierst. Hä? Ich meine, es gibt das False Memory Syndrome. In einer kleinen Ausprägung kennen wir das alle so. Ich bin mir sicher, ich habe den Herd angelassen. Oh nein, ach, da war ja doch aus. Aber ein False Memory Syndrome, gerade bei solchen Gewalttaten, haben nur seriöse, kompetente PsychologInnen zu diagnostizieren. Nicht das Jugendamt, nicht wir als Dritte, nicht Verfahrensbeistand oder Gutachterinnen nach 5 Minuten. Was ist auch, wie gesagt, das hatte ich schon angesprochen, Untätigkeit von Behörden. Wenn ihr einen Fall häuslicher Gewalt, Kindesmisshandlung gemeldet habt, Jugendämter und Polizei und auch Staatsanwaltschaften sind total überlastet. Es ist auch voll okay, dass sie überlastet sind. Dann kommen noch so anonyme Hinweise oder verwirrende Hinweise, wie gesagt, aus dem Ausland auf was Akutes. Aber wenn es ein dringender Fall ist, fragt nach. Aber fragt beweisbar nach. Was tatsächlich ich möglicherweise erlebt habe, war, dass das Jugendamt dann meinte, wenn sich das SEK-Wawuschel weiter einschaltet, dann könnte es sein, dass wir ihnen rein aus Bösartigkeit die Kinder wegnehmen. Ich so, was? Und dann könnte es sein, dass ich auch noch ein entsprechendes Schreiben von dem Jugendamt erhalten habe. Ja, wer hat Ihnen das denn eigentlich gesagt? Und beweisen Sie doch mal, dass wir nichts getan haben, dass wir Schreiben von Ihnen erhalten haben. Ich so, möglicherweise habe ich euch das ja gefaxt. Ich kann das beweisen, dass ich euch das geschickt habe. Gerade bei häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung, es bringt Opfern nichts, wenn ihr nur einmalig was tun wollt oder könnt. Die Opfer häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung brauchen langfristig eure Unterstützung. Angezeigte TäterInnen verweigern gerne den Unterhalt. Nee, also das Opfer hätte jetzt nichts aussagen dürfen gegen mich und deshalb muss ich keinen Unterhalt zahlen. Ja, genau, den Opfern wird es verboten, gegen TäterInnen auszusagen. Nee. Terrorisieren von außerhalb der Wohnung mit Nachrichten und Geschenken und natürlich dieser Täter-Opfer-Umkehr, um diesen Machtmissbrauch weiterzuführen. Opfer häuslicher Gewalt und Kindesmisshandlung brauchen anpackende und unterstützende Hilfe. Langfristig. Es kann sein, dass ihr hinfahrt, ein Hochbett holt und es aufbaut. Die Kinder werden euch dafür ewig lieben. Einsatz ist wichtig. Und dann noch als Zeugin zur Verfügung stellen. Wenn ihr noch dasteht, wenn es tatsächlich eine akute Gewaltsituation war, ist es super, weil dann wird euch die Polizei sowieso ansprechen. Wenn ihr häusliche Gewalt, Kindesmisshandlung gemeldet habt, läuft es so ab, dass ihr habt das eingereicht, schriftlich, das heißt, sie haben schon die Daten, dann bekommt ihr einen Anruf von der Polizei, von der Kriminalpolizei. Ich habe jetzt auch erst gelernt, dass es eigentlich keinen wirklichen Unterschied gibt. Und zwar von der lokalen Kriminalpolizei, weil die örtliche, also beim Wohnort des Täters, die gibt es an die örtliche ab. Und dann wird ein Termin vereinbart zur Zeugenbefragung. Diesen Termin bekommt ihr nochmal schriftlich. Nicht erschrecken, es wird ja auch vorher angekündigt, auch wenn da Kriminalpolizei XY draufsteht. Ihr wisst, was es für ein Brief ist. Dann geht ihr dahin, dann haben die schon vorbereitete Fragen, die sie euch stellen. Das, was ich euch gerade gesagt habe, mit welche Merkmale und so. Ich habe mir noch ein paar unerwartete Fragen aufgeschrieben, einfach so, okay, darauf waren wir nicht vorbereitet. Bei mir war es, wo waren denn die Schwester und die Mutter, als das erste Kind angefangen hat zu erzählen? Zum Glück konnte ich mich da noch dran erinnern. Warum haben sie nicht früher was gemerkt? Ja, das frage ich mich auch. Danke. Braucht ihr mir denn auch weitere Vorwürfe machen? Es ist nicht so gemeint, aber es kann dann auf euch so wirken. Warum reden die Kinder mit Ihnen, nicht mit LehrerInnen? Ja, fragt doch bitte die Kinder oder die Lehrer, woher soll ich das wissen? Eine Frage, die mich zum Ausrasten gebracht hat, war die Strafanzeige mit den Opfern geplant, um dem Täter zu schaden? Da bin ich dann gegenüber der Kriminalpolizistin laut geworden und sage, hallo? Was unterstellen Sie uns gerade? Und dann hat sie mir das erklärt. Sie muss das fragen, weil das ist die Frage, die du als Zeugin, insbesondere wenn du die Strafanzeige erstattet hast, hören wirst vor Gericht. Das wird der Anwalt, die Anwältin des Täters fragen. Und deshalb muss man wissen, wie das Opfer darauf vorbereitet, die anzeigende Person sich darauf vorbereitet hat. Was ich euch jetzt mal nicht direkt sage, man kann sich selber ausdenken, welche Frage meinen Eltern zu den Überwachungskameras gestellt wurde und die uns komplett verwirrt hat, so, weil wir alle nicht dran gedacht hatten. Zivilcourage kann man übrigens üben, und zwar jede einzelne Situation. Die Situation zu erkennen, beobachten, Details wahrnehmen, Polizei rufen, Behörden einschalten, dieses vereinte Kräfte zu mobilisieren, das Opfer kümmern. Es gibt Kurse vom Weißen Ring, auch von der Polizei. Es gibt das Netzwerk Zivilcourage. Und ganz ehrlich, gerade auf Chaos-Events haben wir das Awareness-Team. Wie heißen sie hier? Safer heißen sie hier. Wenn ihr was Komisches merkt, könnt ihr die anrufen und so üben. So. Wenn du Zivilcourage von anderen brauchst, müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, was tut man dann? Ihr müsst die Situation eindeutig benennen. Das ist ein Notfall. Damit es Dritte gar nicht sich irgendwie einbilden, dass es vielleicht harmlos ist oder so. Nein, konkret benennen. Ihr dürft schreien, lautstark aufmerksam machen und auch wieder Personen gezielt aufmerksam machen. Auch für Opfer, auch wenn ihr die Kinder eines TäterInnen seid, siezt die TäterIn, zeigt Dritten Distanz, wie ihr auf euren Notfall aufmerksam machen könnt, wenn. Wir wollen nicht mit Ihnen ins Flugzeug, Herr Napfer. Könnt mich nachher fragen, wofür die Abkürzung steht. Ich hoffe, ihr habt gerade gelacht, Mädels. Und ihr dürft dem Jugendamt und dem Familiengericht sagen, dass ihr den Täter nie mehr sehen wollt und ihr Angst vor dem habt. Und ich weiß nicht, dass es so viele unterschiedliche Smartphones gibt, wollte ich das jetzt nicht irgendwie noch recherchieren. Es gibt die Möglichkeit, auf Smartphones Notfallkontakte zu aktivieren und zu nutzen. Das heißt, dass dann eine SMS an diejenigen losgeschickt wird, dass ihr merkt, es ist eine Notsituation, ihr müsst dafür gar nicht so viele Tasten eingeben. Wäre gut, wenn ihr euch das einfach mal selber bei eurem eigenen Smartphone anguckt. Dann habe ich noch den Tipp gefunden, Überraschungseffekt nutzen. Was das jetzt genau sein soll, wie das funktioniert, es ist situationsabhängig, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ich bin wieder sehr viel schneller, als ich dachte, aber ich habe das Gefühl, dass ich atme. es gibt ein Zeichen bei häuslicher Gewalt, mit dem Opfer auf ihre Situation aufmerksam machen können. Ich habe überlegt, dass ich euch das eigentlich gern zeigen würde. Dann dachte ich mir, nein, egal wie ich das tun würde, es würde auf jeden Fall, einige von euch kennen vielleicht meine Cybermobbing-Talks oder die Sache überhaupt gegen mich verwendet werden, beziehungsweise gegen meinen Mann. Deshalb mache ich das anders und sage nach 19 Jahren, weil wir dieses Zeichen nie brauchen werden. Macht es euch bitte selbst trotzdem bewusst, dieses Zeichen. Das ist wichtig. Was mir da aufgefallen ist, es gibt eine Rufnummer Gewalt gegen Frauen und eine Rufnummer Gewalt gegen Männer. Was ist mit dritten Geschlecht oder so? Aber ich denke, dann könnten Betroffene bei beiden anrufen. Ich weiß es nicht. aber ich hoffe, das ginge bei beiden anzurufen. So, jetzt haben wir offensichtlich doch noch 10 Minuten Zeit für Fragen. Also, wenn ihr Fragen habt, sehr gerne.
Einen Moment, ich komme gleich rüber mit einem Mikrofon.
Einmal Herald durchs Medientheater scheuchen, cool.
Dann bitte durch. Punkt 2.
Hallo.
Hi.
Ich habe eine Anmerkung, und zwar gibt es nicht nur diese Funktion auf Smartphones, dass man sich Notfallkontakte anlegen kann. Es gibt auch entsprechende Apps, die dafür konzipiert sind, auch wenn man sich zum Beispiel auf dem Heimweg nicht wohlfühlt, dass man einen Button gedrückt halten kann. Der Notruf geht dann bei den Freunden los, sobald man den Button loslässt. Man kann sich da eigene Gruppen erstellen zum Beispiel, dann auch den Standort mit diesen Gruppen teilen. Ich würde da einfach nur noch mal vorschlagen, sich auch nach solchen Apps umzuschauen, weil die lösen dann auch einen Notton auf dem Handy der Leute aus. Also das klingt dann so wie bei diesen Alarmtesttagen, ganz schrecklich, aber es ist ja auch ein Notfall.
Ja, und eben.
Den wollen wir mitbekommen.
Danke für den Input.
So, hat sonst noch wer Fragen oder Anmerkungen?
Da.
Hallo, erstmal danke für den coolen Input. Jetzt höre ich mich doppelt, das ist maximal verwirrend. Thema Ablenken, Verwirren, Überraschungseffekt nutzen. Ich muss gestehen, dass ich das selber mega schwierig finde, aber im Selbstverteidigungstraining wird uns immer gesagt, dass wir ruhig mal vorerst in Safe Spaces experimentieren sollen mit Aussagen, die einen Täter maximal verwirren können. Ziel von Selbstverteidigung ist ja immer, eine Situation zu schaffen, wo man wegrennen kann. Und das kann einem dabei helfen. Also im Training machen wir es zum Beispiel so, jemand fragt, also da kommt jemand und wir lernen eigentlich zu fragen, was möchtest du? Möchtest du mein Portemonnaie haben? Klar, gebe ich dir, ne? Ich bin eine Gute. Und dass man dann irgendwie das verbindet mit irgendwas. Es ist aber, was ich daran schwierig finde, ist dann zu sehen, lässt er sich noch das, also will er überhaupt mein Portemonnaie oder will er eigentlich angreifen? Wenn er angreifen will, dann muss ich mich eigentlich auf was ganz anderes bereit machen. Aber das wollte ich nur mal teilen. Das ist so der Input, den ich bekommen habe von Leuten, die sich da professionell mit beschäftigen.
Danke. Wir hatten in der 5. Reihe noch eine Frage. 5. Reihe hier. Hier. 5, ja, 5 war richtig.
Ja, erstmal danke für den Talk. Ich habe eine Frage zu dem Punkt mit Behörden informieren oder Polizei rufen. Und zwar habe ich auch schon tatsächlich mehrfach die Situation erlebt, dass die Polizei in der Situation alarmiert wurde und die Situation eher verschlechtert hat, als zu helfen. Ein Beispiel war tatsächlich hier in Karlsruhe vor, ich glaube mittlerweile über einem Jahr schon, wo ein Obdachloser auf der Straße geschlafen hat und ihm ging es offensichtlich nicht gut. Und da hat eben eine Person die Polizei angerufen und meinte, ja, dass die würden dem sicher irgendwie helfen oder zumindest irgendwo hinfahren, wo er Hilfe kriegt. Und leider war dem dann eben nicht so. Und da kam dann relativ viel, die haben ihm jetzt, sage ich mal, nicht weitergeholfen, sondern eher noch zumindest verbal misshandelt. Und meine Frage wäre, in so einer Situation, was macht man da am besten eigentlich? Was darf man machen? Zum Beispiel auch gerade so Sachen mit Polizisten filmen oder sowas.
Darf ich sagen, dass wir jemanden im Raum haben, der sich besser mit Datenschutz auskennt als ich? Darf man Polizei filmen?
Ich weiß, dass es da alle 2 Wochen einen LTO-Artikel zu gibt.
Bitte in der LTO danach schauen, weil ich bin gerade auch echt unsicher, weil sich da so viel ändert, Polizeifilmen und so. Aber ihr könnt auf jeden Fall immer eine Dienstaufsichtsbeschwerde halt natürlich später oder so machen. Oder bei Obdachlosen, jetzt in deiner Situation, Obdachlosenhilfe anrufen ist vielleicht besser als die Polizei anrufen.
steht ja, wahrscheinlich
also
auch im
das,
Internet.
Das war halt dann in der Situation, wo die, also jemand anderes hatte halt schon die Polizei dann angerufen und die kam dann halt, ich war da auch dann eher so auf der Seite, dass das vielleicht keine so gute Idee ist, aber ja.
Ja, ich würde eher die Obdachlosen, wie gesagt, Polizei überfordert und ja, oft ist es problematisch mit Polizei, Jugendamt und so. Noch Fragen?
Sieht gerade nicht da
Doch.
Aus.
Doch, neben dir.
Mir ist noch mal was Wichtiges eingefallen, ich war vorhin schon. Hey. Und zwar, man hat ja oft Angst, dass wenn man das Jugendamt einschaltet oder so, dass es den Kindern dann schlimmer gehen wird, weil das dann die Eltern an den Kindern auslassen werden, beziehungsweise die TäterInnen. Und ich möchte da aus eigener Erfahrung sprechen, das wäre es wert.
Ja, definitiv.
Genau, das war noch etwas, das mir auf dem Herzen lag. Danke.
Wobei, wenn ihr das Gefühl habt, weil ihr die Situation so einschätzen könnt, dass es was gemacht werden muss, es aber für die Kinder sehr, sehr schwierig sein könnte, geht übers Familiengericht direkt schon mit dem Hinweis. Das Familiengericht hat mehr Möglichkeiten, sensibleren Eingriff zu forcieren als das Jugendamt. Noch Fragen? Könnt mich auch nachher noch ansprechen. Bin noch ein Weilchen da. Sieht nicht so aus.
Na gut, in dem Fall würde ich nochmal sagen, einen kräftigen Applaus bitte für Tanja. GPMM.